Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Niklas Kreuz, CEO von Invios.
Der Jahreswechsel, der ist ja auch immer wieder eine Zeit zum Innehalten, zum Prüfen, was war gut, was kann man besser machen. Viele Menschen machen das, dann gibt es neue Vorsätze, weniger essen, mehr abnehmen, mehr Sport. Und dann stellen viele im Mai fest, wieder nicht erreicht. Nicht alle halten durch. Gibt sowas auch im Depot Finanzleben zum Jahreswechsel? Prüfen ja viele ihr Finanzmanagement. Wie schaut's aus am Konto und nicht nur, wie schaut's aus auf der Waage?
Ja, das stimmt. Also auch wir Menschen neigen in dieser Ambivalenz zu agieren oder eben halt nicht zu agieren. Wir nennen das in der Börsenpsychologie den Omission Bias. Das bedeutet, dass wir durch Unterlassung vermuten, dass wir da etwas mehr erreichen, als wenn wir aktiv unsere negativen Positionen im Depot einfach mal auskehren mit einem schönen Washout.
Naja, die Frage ist, was sind negative Positionen? So leicht ist das ja gar nicht zu definieren. Ein bisschen negativ wäre zum Beispiel 2020 durchgehalten hat, nichts gemacht hat im Crash, der ist ja auch gut durch die Krise gekommen.
In der Tat. Also man darf das nicht überstrapazieren und ich denke auch derjenige, der in der Altersvorsorge-Thematik unterwegs ist, der Vermögen erweitern möchte, kann an der Aktie gar nicht vorbeigehen. Und wenn er Rendite erzielen möchte, muss er auch bereit sein, eine gewisse Schwankung, wir nennen es Volatilität oder Standardabweichung vom Mittelwert, letzten Endes auch zu ertragen. Das kann man bei Aktien zwischen 10% und 15% für sich individuell fixieren. Aber einen Wert wie Wirecard im letzten Jahr von über -95% einfach zuzuschauen, tatenlos. Das ist dann der sogenannte Omission Bias und so sollte man kritisch jede einzelne Position in seinem Depot wirklich reflektieren und sagen, hat das Unternehmen fundamental, hat es in der Branche gewisse Modes, also quasi Barrieren, hat es eine gewisse Monopolstellung, sind genügend Patente vorhanden, also wirklich qualitativ die Einzelwerte zu überprüfen und dann in dem Gesamtreigen das zu reflektieren, auch mit seiner Risikotoleranz, Risikobereitschaft, mit der Präferenz, Risiken einzugehen. Und dann kann man das auch in seinem Depot belassen. Mir geht es eher darum, den Menschen vielleicht auch nochmal aufzuzeigen, gewisse Positionen nicht einfach liegen zu lassen und wegzuschauen. Da geht dann auch die Amygdala und die Inferiore Insula. Das sind zwei adressierte Hirnregionen, die dann aktiv werden. Da springt dann ein Fluchtinstinkt bei uns an. Da gibt es einen Serotoninausstoß auf und wir schauen einfach nicht mehr in diese Position rein und lassen sie von -10 auf -30, -40, -50% durchsacken und realisieren nicht frühzeitig die Verluste.
Omission Bias Effekt. Wer darüber mehr erfahren möchte, wonach sollte er googeln?
Das ist der Unterlassungseffekt auf gut Deutsch. Man stellt einfach immer wieder fest, dass in sogenannten Finanzpsychologie-Studiengängen auch solche Dinge empirisch nachgewiesen werden, dass wir einfach davor stehen und sagen, Mensch, Handlung wird subjektiv als riskanter angesehen als die eigentliche Unterlassung und dann unterlasse ich es einfach. Das erkennt man an sich selber auch. Man sieht es eigentlich an den hohen Cash-Positionen, die jeder Deutsche leider vor sich herträgt. Man nimmt lieber den Kaufkraftverlust in Kauf, tut nichts, weil man Angst davor hat, gewisse Aktienrisiken, nämlich diese Kursverluste, dann vielleicht doch auch einzugehen. Mittel- bis langfristig weiß man aber auch, dass man eine durchschnittliche Rendite bei Aktien von 6,5% erzielt. Man muss nur einen langfristigen Anlagehorizont aufweisen. Dann ist es durchaus sinnvoller, etwas zu tun, als es zu unterlassen.
Dieser Unterlassungseffekt, wenn man den in eine Zeitschiene setzt mit Aktienhandel, wie oft prüfen Sie Ihr Finanzmanagement, manche machen das ja täglich, manche sagen, okay, Aktien liegen lassen, einmal im Jahr drüber schauen, manche machen das wöchentlich. Nach welchen Zeitkriterien sollte man da vorgehen?
Ja, also Warren Buffett hat ja immer wieder auch gesagt, man sollte keine Aktie länger als eine Minute im Depot halten, die man nicht selber auch täglich wieder kaufen würde. Wir wissen auch, dass es einen sogenannten Action Bias gibt, also indem man zu viel tut. Das hat Bar Eli, ein israelischer Forscher, mal herausgefunden anhand von Fußballspielen. Man hat einfach festgestellt, wie schießen Elfmeterschützen. Da gibt es ein Drittel, die nach links schießen, ein Drittel nach rechts, also gleich verteilt und ein Drittel in die Mitte. Und was macht dann letzten Endes auch der Mensch oder der Torwart? Der springt zu früh nach links oder nach rechts, statt eben halt auch das Drittel, was in die Mitte geht, abzuhalten. Daraus kann man ableiten, wir sind in Teilen auch oftmals zu aktiv. Ich würde sagen, man hat einen langfristigen Anlagehorizont, wenn man seine Risikoneigung, Präferenzen auch klar für sich gezogen bekommen hat. Und das kann man auch sehr gut moderieren mit Profis, mit guten Anlageberatern. Dann kann man in einem monatlichen Rhythmus durchaus draufschauen. Und wenn man sich das technische Element eines Stop-Loss mit hinzuzieht, dann kann man letzten Endes, wird man elektronisch gewarnt, wenn es eine bestimmte Schwelle unterschritten hat. Und dann sollte man auch aktiv werden. Aber täglich rein und raus, da gibt es auch Untersuchungen, dieser Handlungstrieb von Menschen, eben halt genau das Gegenteil von dem Unterlassungseffekt, der kostet im Schnitt 3,3% Rendite bei einem durchschnittlichen Anleger pro Jahr. Und auch das sollte man vermeiden. Also auch da liegt wieder die Mitte irgendwo, da liegt die Wahrheit begründet.
Schauen wir auf die aktuellen Märkte. Vielleicht können wir sie auch ein bisschen vergleichen. Das, was wir jetzt gelernt haben und mit hineinpacken. Die Wohler scheint anzuziehen. Merkt man schon, dass die Märkte nervöser werden?
Ja, definitiv. Also die Zahlen stimmen. Sie werden gerade von den Technologiewerten, wir haben ja gestern Nacht nachbörslich noch Apple gesehen, auch im phänomenalen Jahresgewinn von über 111 Milliarden. Das ist nochmal eine Steigerung um 30%. Wir haben gesehen, dass Tesla nachbörslich Zahlen geliefert hat. Das erste Mal seit Firmengeschichte positives Jahresergebnis. Da ist der View vielleicht ein bisschen eingetrübt oder man lässt sich immer nicht mehr so fixieren auf bestimmte Rekordzahlen. Aber es stimmt alles. Auch die Fed scheint ja dort auch nicht in einen Tapering-Modus überzuwechseln, dass also alles von den Zahlen passt. Und ja, es gilt an der Börse Sell on Good News. Man sieht das seit 2-3 Tagen eigentlich, dass die Börsen mit einer hohen Volatilität einhergehen. Und wir haben jetzt auch definitiv Kursverluste. Da muss man durchaus aufpassen, aber wie auch da gesagt, nicht in Panik geraten, denn Panik ist kein guter Berater.
Ja, das ist aber auch wirklich spannend. Was wollen denn die Börsen? Wenn man jetzt Apple nimmt, Nettogewinn stieg um 29%, 28,8 Milliarden Dollar. Facebook schafft im vierten Quartal einen Umsatzsprung von 33%, auch auf 28 Milliarden Dollar. Ist es einfach, dass man sagt, oh, Gipfel ist erreicht, höher kann es gar nicht gehen mit den Kursen?
Das ist unsere begrenzte Wahrnehmung. Wissen Sie, es gibt so viele Faktoren, die Börsenkurse beeinflussen. Das hat immer ein bisschen auch was mit Wellenreiten zu tun. Wir wissen nicht, wie die nächste Welle, wie groß sie wird. Wir wissen auch, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt worden sind durch die monetäre Seite, durch die konzentrierten Aktionen diverser Notenbanken. Von daher können wir uns gar nicht das nächste Limit so richtig vorstellen. Wenn die realwirtschaftlichen Daten dann auch anziehen und wir hoffentlich diese Pandemie, die Geißel der Menschheit, die uns ja wirklich derzeit wirklich auch nicht klar denken lässt, wenn das vorüber ist und das daraus, danach sieht es ja auch aus im Laufe dieses Jahres, dann muss man sagen, werden wir diese Börsenkurse, wie wir sie jetzt als gute Einstiegskurse sehen. Das ist meine persönliche Überzeugung.
Sehr interessant. Wie gehen Sie mit Apple, Facebook und Tesla-Aktie um?
Kaufen über einen breiten Index, also getreu dem Motto, nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das geht meistens schief und das ist auch eben halt mit einer extensiven Wahrnehmung verbunden, mit viel Arbeit, sondern dann kauft man sich einfach den S&P. Wir wissen ja auch, dass diese Werte durchaus in renommierten Indizes vorhanden sind und dann kauft man sich einfach den gesamten Haufen, statt die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Mhm. Grundsätzlich also ETFs, kostengünstige Instrumente, mit denen Sie auch täglich, wenn dann notwendig, auch ein- und aussteigen können. Und dann kaufen Sie, wie gesagt, das in einem breiten Technologieindex bei den angesprochenen Werten, die auch eine stärkere Gewichtung haben, sowohl im S&P als auch in der Nasdaq oder selbst im Dow. Und dann kauft man sich eben halt den Index ein über einen ETF.
Wenn man sich die Börsen heute Nacht anschaut, Dow Jones -2%, Nasdaq -2,6%. War es wirklich Sell on Good News oder war es so ein bisschen Verschnupftheit, dass die Börse noch mehr will? Wenn man sich die Fed anschaut, dann könnte man sich die Frage stellen, was hat denn der Börse nicht gereicht? Was hat die Fed auch noch gebracht?
Ich schätze, das ist ein Cocktail von vielen Nachrichten. Die Börse hat letzten Endes auch im letzten Jahr eine phänomenale V-Formation hingelegt und die realwirtschaftlichen Daten bestätigen das einfach noch nicht. Wir sind also in einem vorlaufenden Rhythmus. Man sagt ja auch, dass die Börse rund 6 bis 9 Monate der Realwirtschaft vorausläuft. Und wenn das dann eben halt mit konjunkturellen Zahlen nicht identisch läuft beziehungsweise belegt wird, wenn die Frühindikatoren eben halt doch noch nicht das Licht am Ende des Tunnels so deutlich erkennen lassen, dann beginnt die Börse eben halt unsicher zu werden, dann kommt eine hohe Volatilität rein, begleitet mit hohen Umsätzen, und dann haben Sie genau diese Verunsicherung. Da hilft eigentlich immer sehr, sehr gut die Charttechnik, um dann kurzfristig zu timen. Die Fed hat gestern ihren, wie gesagt, expansiven monetären Kurs weiterhin bestätigt. Und wir sehen ja auch fiskalpolitische Maßnahmen. Auch Biden hat sich sehr deutlich und sehr stark für die Abkehr vom neoklassischen Weg entschieden. Also folgt da auch eher so ein bisschen den keynesianischen Weg von der Seite aus. Und sehe ich derzeit keinerlei Faktoren, die mittel- bis langfristig das positive Bild für Aktien in irgendeiner Weise eintrüben werden. Kurzfristig kann es durchaus sein, wenn es eben halt dann nicht belegt wird, aber wir sehen ja selbst gute Unternehmensnachrichten, mikroökonomisch werden von der Börse jetzt mal kurzfristig eben halt mit Kursverlusten abgestraft. Das soll aber den mittel- bis langfristigen Anleger in keinster Weise verunsichern, weil an der Aktie führt kein Weg zur Altersvorsorge vorbei.
Herr Kreutz, ich bedanke mich. Zum Abschluss habe ich noch ein schönes Zitat gefunden von Ökonom Friedrich Heinemann vom ZEW, und er sagte: Im Grunde wirkt der Abgang von Donald Trump aus dem Weißen Haus für die US-Wirtschaft wie eine Zinssenkung. Herr Kreutz, vielen Dank.
Korrekt. Ich danke Ihnen vielmals.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.